Wenn du es runterbrichst, ist es Gemeinschaft als ein großer Wert. Das würde ich zum Beispiel auch bei Fridays for Future. Und dann etwas Sinnstiftendes machen. Also, dass man sich engagiert für andere Menschen. Was immer noch nach allen Glücksforschungen die größte Chance ist, dass du glücklich bist. Und nichts anderes ist Viva Con Agua.
Viva la Social, der Podcast von Viva Con Agua. Wir, Sophia und Micha, sprechen mit unseren Gästinnen alle zwei Wochen über soziales Engagement. Wie man am besten anfängt, welche Do's und Don'ts es gibt und warum es in der heutigen Zeit eigentlich so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser.
Werbung! Oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva Con Agua zugute. Deswegen Werbung, aka Brunnen bauen. Immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin, aka ADHS, wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva la Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Con Agua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das eigentlich nie wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhänderischere Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder. Und da wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva la Social mit der wunderbaren Sophia Burger.
Willkommen zu Gast bei Viva la Social, Herr Micha Fritz. Schön, dass du heute da bist, heute in einer etwas anderen Rolle.
Ja, ich finde es auch schön. Vielen Dank, Sophia. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich manchmal gar nicht Hallo gesagt habe, weil ich ja... Unser Konzept ist ja quasi so, du machst das Intro und das Outro und auch die ganzen inhaltlichen Formate und ich stelle manchmal ein paar dumme Fragen. Und heute darfst du die Fragen stellen und ich ein bisschen versuchen, clevere Antworten zu geben zu Viva Con Agua, weil uns aufgefallen ist, dass wir im Rahmen von Viva la Social ganz viele interessante Social Businesses, Entrepreneurs, Aktivistin etc., Musikerin und Künstlerin vors Mikrofon zerren und dann den Fragen stellen zu sozialen Bewegungen, Movements, Businesses etc. Wir das aber nicht mal mit Viva Con Agua selber gemacht haben. Das ist so voll oft, finde ich auch lustig, dass Viva Con Agua manchmal sich selber vergisst. Finde ich auch oft auch charmant, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und trotzdem, glaube ich, interessant auch einmal das einzuordnen. Was haben wir eigentlich für Social Businesses gemacht? Warum weg von der Gemeinnützigkeit etc. pp. Aber ja, die Fragen stellst du ja.
Das stimmt. Also erstmal gut, dass du dich nochmal vorstellst. Tatsächlich habe ich das Feedback öfter bekommen von Menschen da draußen, die zugehört haben, die dachten, ich würde hier alleine sitzen. Deswegen gut, dass du vielleicht, du redest oft ja viel, aber ich glaube, gerade am Anfang kannst du öfter mal dich zu Wort melden.
Interessant auch, dass du das Feedback bekommst und ich gar nicht. Ja. Deswegen da draußen, ihr seid eingeladen, mir jederzeit ununterbrochen Feedback zu geben. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut annehmen und das bringt mich wirklich weiter. Feedback zu bekommen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, welches Geschenk Feedback sein kann, wenn es richtig gegeben wird. Und deswegen beschenkt mich da draußen. Entweder mit Spenden oder mit Feedback.
Also ich habe mich auf unserer Homepage mal selber schlau gemacht und habe mal nachgeschaut, wie viele Vereine und Social Businesses bei Viva Con Agua momentan ansässig sind, wie viele es da gibt. Ich zähle die jetzt mal nacheinander auf. Ich war selber ganz schön erstaunt, wie viele das sind.
Ich sag, warte, 15.
15. Also wir haben erstmal auf Vereinsebene Viva Con Agua de St. Pauli e.V.
Jo, 2006 gegründet, 28. September.
Sehr gut. Dann haben wir Viva Con Agua in Österreich.
Halt, Schweiz wurde vorher gegründet, chronologisch. Warte, 7. April 2009.
Dann kommt Niederlande.
Keine Ahnung, da sind wir direkt nach der Gründung in den Coffeeshop gegangen. Ich war da ja Vorstand, ja, und ich musste wirklich so tun. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Straftat ist und ich es clever sagen sollte, aber ich musste so tun, als könnte ich Holländisch.
Und hat es geklappt?
Ja, also ich weiß nicht, ob der nur da sich auch nur gedacht hat, der Trottel und so, aber die haben mir drei Worte beigebracht und mit denen bin ich da durch diese Notarsitzung gekommen. Und es gibt es immer noch. Also.
Stimmt.
Ich hoffe auch nach diesem Podcast.
Und nicht zuletzt Uganda, und Südafrika.
Kalifornien. Ist gegründet, gibt es ein Konto, aber schläft gerade. Spanien gegründet, gibt es ein Konto, aber schläft gerade.
Okay, dann
macht Siesta.
Dann meine erste Frage dazu. Warum gibt es so viele Vereine von Viva Con Agua in verschiedenen Ländern? Was hat das für einen Vorteil? Warum sagt man nicht, einer in Hamburg zum Beispiel reicht, wo die meiste Man- und Woman-Power auch liegt?
Sehr gute Frage, sehr berechtigte Frage. Das hat also ganz viele Sachen bei Viva Con Agua wirken. Im Nachhinein betrachtet ganz clever, manche auch nicht so clever und so. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, es hat sich alles so entwickelt. Es war nie am Reichsbrett geplant. Ich glaube, das ist, glaube ich, bei Viva Con Agua elementar zu verstehen, dass es eine Entwicklung war. Und die erste Gründung war eben 2009, der Schweizer Verein, also die erste Gründung, sogar so zurück, war 2006 der gemeinnützige Verein Viva Con Agua de St. Pauli e.V. Und davor haben wir ja trotzdem schon über 60.000 Euro, würde ich sagen, direkt aufs Welthungerhilfekonto für das Trinkwasserprojekt, für diese 137 Kindergärten und, glaube ich, 7 Sporteinrichtungen in Kuba gesammelt, das direkt auf das Spendenkonto von der Welthungerhilfe gegangen ist. Und dadurch haben wir gesehen, ey, die Art und Weise, wie wir sammeln mit Elektropartys, eher auf cool, Mütterpolizei, die irgendwie so Mützen sammelt und so weiter, finden die Leute cool. Lass es doch richtig machen, lass einen Verein gründen wirklich. Und haben dann über ein Jahr später quasi erst den Verein gegründet. Davor gab es Viva Con Agua als ganze Kampagne, Aktion, Spenden sammeln, alles direkt aufs Konto der Welthungerhilfe. Und der zweite Verein ist ja dadurch entstanden, dass wir von Hamburg nach Basel gelaufen sind. Völlig absurde Nummer. 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer für unser damaliges Trinkwasserprojekt in Nicaragua, Auja Pini. Ziel war 40.000 Euro zu sammeln, was wir geschafft haben. Wurden dann auch geil ausgeputt auf der Fanmeile in der Schweiz in Basel, weil ich gesagt habe, unser Schirmherr Kevin Corani und nicht dran gedacht haben, dass die Deutsche ja eher nicht so feiern und Kavalleristen. Das war schon der erste, wo ich jetzt gleich eingehe, vielleicht auch Punkt, warum andere Vereine in anderen Ländern Sinn machen. Erstens natürlich, um eine andere Form der Identifikation zu machen. Also die Viva Con Agua Schweiz identifiziert sich natürlich über eine Schweizer Kultur, Schweizer Sprache, Schweizer Testimonials, Schweizer Musik, Kunst, Szene etc. Man könnte das sicherlich auch mit einem deutschen Verein machen. Wir haben uns dazu entschieden, das mit einem Schweizer Verein zu machen, dass es eben eine eigenständige Entität ist nach juristischem Schweizer Recht. Hat natürlich auch was mit dem Ganzen, wie ist Gemeinnützigkeit in der Schweiz geregelt, wie werden Steuern da gezahlt etc. pp. Also natürlich auch einfach viele Vorteile, wenn du in dem Land selber sitzt. Dann sicherlich dieses, was ich schon gesagt habe, identifikationsstiftende Element. Plus, dass es irgendwann auch so ein bisschen, wenn du alles aus Deutschland steuerst, da kommen jetzt dann Gründung 3, 4, 5, 6, natürlich dann auch vor allem in Ländern des geografischen Südens natürlich nochmal einen ganz anderen Ebene hat, dann ist es natürlich genau dieses eher White Saviorism.
Lasst uns hier nochmal über den Begriff White Saviorism sprechen. Das ist ein Begriff, der uns ja während des Podcasts immer wieder begegnet und deswegen ist es sehr wichtig, ihn einmal hier in Ruhe zu erklären. 2012 wurde der Begriff White Saviorism bzw. White Savior Industrial Complex von dem nigerianisch-amerikanischen Autor Teju Cole als Reaktion auf das YouTube-Video Kony 2012 eingeführt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video. Das offizielle Ziel der Kampagne bzw. des Films war die Bekanntmachung und Festnahme des ugandischen Rebellenführers und mutmaßlichen Kriegsverbrechers Joseph Kony. Und als Reaktion auf eben diesen Film wies der Schriftsteller Teju Cole darauf hin, dass Kony 2012 die besonderen historischen Komplexitäten nicht beachtet und es vielmehr um eine weiße Rettungsaktion geht. Seitdem wird der Begriff White Saviorism benutzt, um Machtverhältnisse aufzudecken. Was viele Menschen also durch vermeintlich gute, altruistische Absichten dazu bewegt, sich zu engagieren, erfolgt leider häufig ohne die Befassung mit den Hintergründen herrschender Dominanzkulturen. Und das wiederum führt dann häufig zur Reproduktion von sehr mitleiderregenden Bildern von Menschen, die im globalen Süden leben.
Also dann ist es natürlich eher diese Dimension, als dass es eine eigenständige Kraft kriegt in diesem Land, und mit der Kultur Ugandas, mit den verschiedenen Szenen verschmilzt und es auch diesen sogenannten Ownership-Gedanken auf ugandischer, österreichischer, niederländischer, US-whatever Ebene bekommt. Und dadurch gibt es Viva Con Agua als eingetragene Vereine nach hiesigem Recht in diesen ganzen Ländern, in denen wir wirklich aktiv sind, also aktiv nicht nur auf den Wasser- und Sanitärprojekte-Ebene, sondern eben auf der Ebene Spenden sammeln, Kampagnen machen, Social Business an Start kriegen, Festivals organisieren, Leute aktivieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es für diese Vereine sehr viel Sinn macht, sehr viele Dinge erleichtert. Eine andere Form auch, wenn ich das noch kurz sagen darf, des Leaderships gibt. Das heißt, dort natürlich was ganz anderes. Weißt du, wenn ich bin wirklich felsenfeste Überzeugung, dass ich nicht mehr nach Uganda reisen muss. Wenn dann, dann kann ich da nice to have und habe da eine geile Zeit, sehe wunderbare Menschen, mit denen ich lang, aber ich muss nicht mehr für Viva Con Agua nach Uganda. Wenn, dann ist es wirklich nice to have. Als wir dort runtergeflogen sind, das erste Mal 2011, 13, 14, 15, ich war ja fast jedes Jahr in Uganda, zur Aktivierung war das, glaube ich, ganz gut, so auch den Viva Con Agua Vibe. Aber dort gibt es jetzt einen eigenständigen Konstrukt so und die brauchen niemanden hier aus Hamburg.
Was
so.
Ja auch viel nachhaltiger ist, ne, wenn es die Leute vor Ort machen.
Absolut.
Aber okay, aber wenn ich das richtig verstehe, heißt der ursprüngliche Impuls kam schon von den Leuten, die damals sozusagen die alten Freunde, ne, die Viva Con Agua, die St. Pauli e.V. gegründet haben. Die sind dann mit den ersten Aktionen rausgegangen, Wassermarsch, you name it, haben da Leute kennengelernt und die wiederum waren so überzeugt von der Idee, dass sie gesagt haben, geil, wir machen jetzt Viva Con Agua in der Schweiz oder in Österreich oder halt in Uganda.
Absolut, also in der Schweiz kann man ja ganz klar, das ist ja sehr personenspezifisch dann am Ende, ohne jetzt Glorifizierung, was natürlich auch stattfindet, auch ich kann mich davon nicht freimachen und so weiter. Nur wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, waren komplett am Arsch. Dann hat Danielle Bürgin von dieser Reise mitbekommen, sie war Radiomoderatorin damals beim Radio Basilisk und hat dann gesagt, ey, die Jungs will ich kennenlernen, weil wir auch ein Projekt für Madagaskar gemacht haben, da kommt ihre Mama her. Und da natürlich eine Verbindung zu dem Land und der Kultur und wollte da vielleicht auch was zurückgeben und fand einfach die Art und Weise, wie wir Spenden gesammelt haben, cool. Ja, mit Konzerten, mit Musik. Ne? Auf dem Weg gab es ja ein Konzert von Clouseau in Ludwigsburg. Fettes Brot hat das erste Mal Pfandbecher gesammelt, irgendwie in Stuttgart Fußball gespielt, bei Mittermeier, whatever. Also so ganz viele Aktivitäten auf dem Weg. Und dann haben wir sie kennengelernt. Dann ist sie danach 2008, September, zum Reeperbahn-Festival gekommen. Wir haben gesagt, ey, guck dir doch mal, wie wir Viva Con Agua hier machen. Ey, schockverliebt. Da gibt es immer noch den unveröffentlichten Song von Clouseau, der im Rahmen dieser heißen Ecke, was wir da immer gemacht haben, aus der dann später die Millerntor-Gallery entstanden ist, aus einer Kunstinstallation, wirklich auf der Fläche heiße Ecke Davidstraße. Im Rahmen des Reeperbahn-Festivals gibt es einen wunderschönen Song. Ist schön, dass hier was passiert. Sticker hängen an der Nacht und whatever. So ein wunderschöner Text, der darüber ist. Irgendwann kommt er raus. Clouseau, wenn du es hörst, sag doch Bescheid, wann. Dann hat Danielle gesagt, komm, ich will das in der Schweiz gründen. Ich will auch hier was machen. So, und dadurch ist diese ganze Viva Con Agua Schweiz-Idee erst entstanden. Das heißt, auch da muss man ganz ehrlich sagen, jede Gründung ist mit den Personen vor Ort entstanden und durch deren Eigenmotivation. Später ist dann Gregor Anderhub dazugekommen, der sicherlich maßgeblich für Viva Con Agua Schweiz war und die so, und jetzt gibt es eine Cindy in der Geschäftsführung und ein tolles Team, das sich über Jahre gefunden hat. Nur das ist federführend von Schweizerinnen aufgebaut worden. Und wir haben da eher beim Kulturtransfer, weil das ist vielleicht das Schwierige, was viele Leute auch gar nicht checken bei Viva Con Agua, ist ja, dass Viva Con Agua auf sehr vielen Ebenen funktioniert. Es funktioniert vor allem auch auf Vertrauensbasis. Es funktioniert auf viel Eigeninitiative und die Leute können wirklich Dinge aufbauen in dem Kosmos, wie in Malte zum Beispiel mit Goldeimer, was ein, ja, und Carbon Collectors, was jetzt noch um die Ecke kommt und so weiter. Also man kann sich bei Viva Con Agua auch austoben, wenn man kreativ und wild und verrückt und jung und vielleicht so ist, ja.
Wobei, genau, abschließend dazu noch zu den verschiedenen Vereinen, muss man ja schon sagen, dass der Verein in Hamburg nach wie vor der stärkste ist im Sinne von die meisten Spenden, die eingenommen werden, wenn ich mich jetzt nicht irre, und die meisten Leute, die hier angestellt sind. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile 35 Leute oder so. Im letzten Jahr konnte Viva Con Agua übrigens über 5,19 Millionen Euro insgesamt einnehmen. Das heißt über Pfandbecher sammeln auf Festivals, in Stadien oder auch durch staatliche Förderung. Davon konnten knapp über 3 Millionen Euro direkt in unsere Wash-Projekte weitergeleitet werden. 2021 haben insgesamt 33 Menschen bei Viva Con Agua im Verein gearbeitet. In diesem Jahr sind aber auch schon einige neu dazugekommen.
Wenn du Stärke anhand von finanziellen KPIs,
dann bist du hier genau richtig.
Und so, dann bist du bei mir natürlich im Herzen ganz richtig. Ich glaube, man kann es genauso sagen. Ich würde schon sagen, dass Viva Con Agua in der Schweiz und in Uganda sehr, sehr bekannt ist und sehr, vor allem, was ich noch wichtiger wie Bekanntheit finde, sehr gut connected ist mit diesen ganzen verschiedenen Szenen. Und die Schweiz, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, das ist bestimmt bei 1,5 Millionen Schweizer Franken.
Im letzten Jahr hat der Schweizer Verein übrigens knapp über 633.000 Schweizer Franken einnehmen können und das sind umgerechnet so circa 643.000 Euro.
Wirklich eine krasse Entwicklung und eine Professionalisierung hingelegt. Und in Uganda verändert sich natürlich auch dieses ganze Entwicklungszusammenarbeitsgame, weil du plötzlich Universal Language Approach mit großen Organismen, also bis zur UN, mit denen darüber sprichst, ob das nicht vielleicht ein besserer Approach ist, als einfach nur einen Brunnen hinzustellen. So auf blöd, Universal Language Approach ist quasi, dass man die universellen Sprachen, Kunst, Musik, Kultur, Sport, Schabernack, Comedian, whatever nutzt, um Entwicklungszusammenarbeitsprojekte zu vor allem lebhaft machen und dass die Menschen sich identifizieren damit und dass es wirklich einen Austausch gibt und dass nicht nur ein Brunnen gebaut wird und dann nichts mehr passiert.
Ja. Was man natürlich bei all diesen Aktivitäten, Kampagnen nicht vergessen darf, es gibt ja auch länderübergreifende Aktionen oder Kampagnen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Run for Water, ein Spendenlauf, der jetzt irgendwie in Deutschland an den Start gebracht wird, aber wo dann auch Viva con Aqua Schweiz oder Österreich beteiligt ist. Also ich glaube, gerade im europäischen Dachbereich gibt es da ja auch super viele Schnittpunkte und auch viel, wie du es schon sagst, einen Kulturtransfer, Kulturaustausch. Aber das finde ich tatsächlich nochmal irgendwie echt spannend. Ich bin ja jetzt selber seit knapp 5 Jahren dabei und habe das auch viel in Schulen auch beobachtet, dieser Wille, bei Viva con Aqua mitzumachen, aus so einer intrinsischen Motivation heraus. Also gar nicht unbedingt, dass man den Leuten unbedingt sagt, ey, du kriegst jetzt das und das und das dafür, sondern von Anfang an diese Motivation, geil, da ist was, da sind coole Leute, da sind Netzwerke, da sind Menschen, auf die ich Lust habe und die gemeinsam Bock haben, an einer Vision zu arbeiten oder darauf hinzuwirken und dann mitzumachen. Ich finde, das habe ich so, wie gesagt, ich bin aber nicht bei anderen NGOs tätig, aber habe ich so jetzt nicht unbedingt oft erlebt. Also vielleicht hast du da mehr Erfahrung. Wir werden ja das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfunden haben, was das angeht, aber...
Wenn du es runterbrichst, ist es Gemeinschaft als ein großer Wert. Das würde ich zum Beispiel auch bei Fridays for Future. Und dann etwas Sinnstiftendes machen. Also, dass man sich engagiert für andere Menschen. Was immer noch nach allen Glücksforschungen die größte Chance ist, dass du glücklich bist. Und nichts anderes ist wie Viva con Aqua. So, du verbringst Zeit mit anderen Menschen und engagierst dich eben nicht für dich selbst oder nur für deinen hedonistischen Spaß, was wir auch machen, weil wir große hedonistische Anteile haben bei der Festivalkultur, ne? Geile Zeit und whatever. Aber du engagierst dich halt eben für andere Menschen. Und ich glaube, das haben natürlich auch zum Glück andere NGOs. Und das hat aber auch Viva con Aqua in einer ganz einzigartigen Weise, und das war ja auch sicherlich das, was in Corona gefehlt hat, irgendwie die analoge Verbindung, so eine verrückte Millantor Gallery oder eine Festivalsaison oder gemeinsam schwitzen, und ich glaube, genau darum geht's. Das ist auch sicherlich, wenn man manchmal Viva con Aqua immer größer wird und man nicht mehr alles versteht, dann ist das trotzdem das, was Viva con Aqua immer zusammenhalten wird, die Menschen.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon Goldeimer angesprochen. Es gibt ja, wie gesagt, neben den Vereinen noch unterschiedliche Social-Business-Modelle, die in den letzten Jahren gegründet wurden. Um mal einige davon aufzuzählen. Es gibt die Arts GmbH, die Villa Viva Holding, die Mission Impact Crew, Villa Viva Cape Town und die Wasser GmbH. Das sind alles Social-Businesse mit Mehrheitsbeteiligung. Kannst du sagen, was das bedeutet?
Dass sie nicht verkaufbar sind. Da. Game Changer. Dass sie Viva con Aqua gehören. Also komplett Viva con Aqua und damit der Stiftung und dem Verein. Und das wirklich ein Game Changer ist, weil das gibt es da draußen auch nicht so oft, dieses Konstrukt. Das heißt, ich glaube, was elementar zu verstehen ist, was ich vorher ganz am Anfang ein bisschen gesagt habe, ist, dass nichts bei Viva con Aqua genauso geplant war. Also in der Gesamtheit, in der Kosmos, klar, einzelne Punkte absolut oder einzelne Business Units und so weiter, nur diese komplette Kosmos-Übersicht, die wir jetzt haben, die war nicht geplant, sondern es hat sich sehr natürlich ergeben. Und 2007 haben wir die ersten Flaschen etikettiert, damals für Wassertage. Dann hat sich Benny 2 Jahre den Businessplan um die Ohren geworfen, hat parallel International Management studiert, wo ich immer noch einen Hut davor ziehe, während der Papa geworden ist und Viva con Aqua federführend geführt hat, wirklich auch noch als Geschäftsführer damals, glaube ich. Und das war unser erstes Social Business, ohne zu wissen, was ein Social Business ist. Und da ist es so, 40% gehört der Stiftung, 20% dem Verein und 40% der Investoren GmbH und Co. KG, wo vor allem das Geld damals von Frank Otto, nur Liebe für dich, Junge, und Volkert Koopmann von Southside und Hurricane als Privatpersonen, von denen kam das Geld. Die haben uns das geliehen, die haben es nach 5, 6 Jahren, das müsste man nachgucken, 1:1 wiederbekommen und seitdem immer wieder investiert.
Aber ganz kurz, darf ich da kurz einhaken, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also Benny kannte die und hat gefragt, ey, ich brauche unbedingt Geld, um sozusagen die Social Business gründen zu können, oder haben die das proaktiv vorgeschlagen?
Ja, also meistens ist jetzt, wissen die wenigsten Leute, aber sitzen wir im Büro und dann kommen diese Billie Eilish-Ding und fragen, können wir so ein Foto machen? Oder die Investorinnen kommen halt und sagen, hier ist Geld, habt ihr gerade was? Nee, ist natürlich wirklich anders. Es ist, du hast einen Businessplan, also wir haben einen Businessplan gehabt, hatten die Idee und dann sind wir hausieren gegangen. Mhm. Und Volkert Koopmann kannten wir durch die Festivals. Hurricane Southside von 2008, werde ich nie vergessen, den ersten Termin mit Katja Wittenstein und Chris Wiebe, wo wir leicht verkatert dort morgens aufgeschlagen sind und dachten, wir machen eine Kooperation mit dem Hurricane, klar. Und dann fragt Katja uns irgendwann, du, ihr wisst schon, dass wir Europas größter Festivalveranstalter sind und so 15 Festivals haben. Könnt ihr das abdenken? Und wir so, ja, ja, klar. Kein Auto gehabt, keine Tonnen gehabt, keine Fahnen, keine Ahnung, wie man eine Festivalsaison startet. Und ja, long story short, ist daraus dieses Pfandbecher-Sammelaktion geworden. Und dadurch kannten wir Volkert und er kannte Vivo Con Agua und fand die Idee sehr gut und hat uns da privat unterstützt und genauso Frank. Frank war durch St. Pauli, also FC St. Pauli, der ist ja Urgestein-Fan da schon immer, verbunden und kannte Viva Con Agua von Anfang an und wie viele aus der St. Pauli-Szene. Und dadurch haben wir die zwei überreden können. Darüber hinaus ist noch, oh, wie heißen die, Apple Grafik, hießen sie früher, ich wüsste gar nicht, wie das Unternehmen jetzt gerade heißt, ist noch einer der Investoren, die haben aber quasi Gegenleistung gegeben. FC St. Pauli ist in dieser Investoren GmbH und Co. KG auch mit Gegenleistung, die uns damals in quasi ins Stadion reingenommen haben und Kommunikation etc. gegeben haben über, jetzt sage ich, der gemeinnützige Verein, sondern so als Sponsoring-Tier. Der erste Geschäftsführer, André Lau, hat immer, also der erste Geschäftsführer war neben Benny John Schierhorn, geiler Typ, richtig Credits geben, weil der hat es mit aufgebaut. Es gibt immer Leute, die eine hohe Aktivierungsenergie haben und Dinge aufbauen können und dann brauchst du für die Strukturierung und den Vertrieb und so vielleicht andere Leute. Und das war dann André Lau auch, der das Ding wirklich groß gemacht hat. Und der hat immer gesagt, ey, das ist der beste flüssige Flyer. Weil du natürlich, wir waren beim Dalai Lama, Angela Merkel, nur um so Name-Dropping zu machen, aber bei denen, die hätten ja niemals was mit einem kleinen, gemeinnützigen Verein, also wir hätten gar keine Kampagne, Idee, irgendwas erarbeiten können, wie wir mit denen zusammen hätten arbeiten können. Und das war natürlich das Wasser. Und wir verkaufen jetzt 40 Millionen Flaschen Wasser. Und wir sagen das schon immer und werden es auch immer sagen, trinkt Leitungswasser. Wir hatten sogar, wissen gar, wahrscheinlich gar niemand, aber wir hatten sogar mal ein Logo auf den Flaschen, das war das Refill-Logo. Das war dafür da, dass es quasi danach, in dem Moment, wo die Flasche leer ist, du es wieder auffüllen sollst. Das hat uns die Getränkeindustrie verboten, weil es zu nah am Recycling-Logo ist.
Ja, verstehe.
Augenzwinkern. Die Getränkeindustrie hat Bock, Getränke zu verkaufen, das ist ihr Job so. Mhm. Und wir schreiben drauf, dass du bitte diese Flasche mit Leitungswasser wieder auffüllen sollst. Und es macht ja auch sozial, ökologisch und ökonomisch viel mehr Sinn. Nur es sollte halt eine soziale Alternative geben. Und wenn man sich das jetzt retroperspektiv anguckt, dann ist es ja auch für diesen ganzen Kosmos der Purpose Economy oder auch der Social Business und Entrepreneurs, damals 2007, als wir damit gestartet haben, gab es das ja nicht. Mhm. So, und deswegen glaube ich, ist der größere Wert davon auch die Signalwirkung und die Inspiration an andere, ja. Und deswegen ist auch so geil, dass Patagonia das Ding gefeuert hat, weil das einfach anderen Unternehmerinnen zeigt, ey, es gibt auch die Möglichkeit, von Anfang an 1% an Viva oder einen sozialen Zweck zu plätschen oder alles zu plätschen. Oder es so zu bauen, dass es eben einer Stiftung gehört. Oder, ne?
Wie also, der Personio jetzt übrigens ja auch gemacht hat, da werden wir auch nochmal darüber sprechen.
Genau.
Und sag mal, wenn ich mir jetzt ein Wasser kaufe von Viva Con Agua, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viel es kostet am Kiosk, gibt ja unterschiedliche Gebinde.
Entscheidet der Kiosk.
Entscheidet der Kiosk, beziehungsweise dann der Einzelhandel.
Ja.
Wie viel davon landet dann in dem Projekt XY in Uganda oder Nepal?
Ja, so genau das ist der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen eher kommunikationsgetriebenen sozialen Produkten, weil ein Social Business ist ja quasi so, dass am Ende nach Abzug aller Kosten, das sind bei uns vor allem Personalkosten, da können wir einfach dann in die Shownotes auch mal wirklich die ganzen Personalkosten, dann haben unsere Mitarbeiterinnen natürlich ein paar Autos und Handys, Computer wahrscheinlich, mit Sicherheit. Das würde ich schon fast sagen, sind fast alle Kosten. Teil des Büros werden sie noch mitzahlen, that's it. Okay, ein paar Werbemittel, aber sehr, sehr, sehr gering. Also, und damit meine ich Flyer und so, also keine Werbung, weil Werbung baut selten Brunnen.
Natürlich versucht Viva con Agua immer, so viel Geld wie möglich in die Projekte im In- und Ausland weiterzuleiten. Aber es müssen selbstverständlich auch Kosten für die Verwaltung, für Werbung und für PR-Maßnahmen aufgewandt werden. Im letzten Jahr konnten übrigens 77% aller Aufwendungen für die Projekte weitergeleitet werden. Das waren dann insgesamt über 3 Millionen Euro.
Nach Abzug dieser Kosten geht ja alles quasi in 40% an die Stiftung, 20% an den Verein und 40% an die Investoren GmbH und Co. KG, die dann das Geld wieder investiert haben, Brücke zu zweitem Social Business, wo wir gleich dann hinkommen, Goldeimer, oder dann weitere Social Business investieren. Von daher ist es ein bisschen anders. Bei der Flasche kann man so sehen, wir sind ja Lizenzgeber, bedeutet in Norddeutschland, in der Husumer Quelle oder in Süddeutschland in der Bissinger Auer Quelle oder in der Schweiz in der Goba Quelle wird das Wasser abgefüllt. Die packen das Etikett drauf, die packen den Korken drauf und dann, wenn es vom Fabrik quasi raus, dann kriegen wir eine Lizenzgebühr. Und die ist je nach Flasche zwischen 5 und lass es mal 15 Cent sein. Das mal 40 Millionen macht dann im Prinzip quasi deinen Umsatz. Das minus Personalkosten oder die anderen Kosten, die ich vorher aufgezählt habe, macht deinen Gewinn. Und dieser Gewinn wird dann aufgeteilt auf die drei Stakeholder.
Also Lizenzgebühr bedeutet in dem Sinne, wir geben den Namen frei, Viva con Agua, dass die den nutzen dürfen
und Logo,
auf, genau, und Logo auf die Flasche drucken können. Genau.
Das ist ja auch zum Beispiel interessant, alle Logos, die es im Viva con Agua Kosmos gibt und alle Markenrechte gehören der Stiftung. Das heißt, auch da kann kein Schundluder getrieben werden, keiner kann sagen, ey yo, ich whatever, sondern all das inklusive der Kultur, die da einhergeht, ist in der Stiftung für immer verankert.
Also Nestlé kann uns nicht aufkaufen.
Nestlé kann uns nicht aufkaufen, wir auch nicht so ganz. Ich mache ja jedes Jahr den April-Scherz, Viva con Agua buys Nestlé. Und dann habe ich wirklich mal, ich wollte ja ein Crowdfunding machen, so, um mal einfach Nestlé zu kaufen. Klingt absurd, aber wer nicht absurd denkt, dann und so weiter, sagt Einstein irgendwas.
Okay, nochmal zurück zu den anderen Social Businesses. Das leuchtet ja, glaube ich, auch den meisten, die jetzt zuhören, total ein, dass wir wollen, dass Menschen Zugang zu unserem Trinkwasser haben, also verkaufen wir Mineralwasser bzw.
Trinkwasser für Trinkwasser.
Genau. Aber warum braucht es denn dann zum Beispiel eine Arzt GmbH, eine Viva, Villa Viva Holding, eine
Mission
Impact Crew?
Eins nach dem anderen.
Okay.
Weil es komplizierte. Wir gehen alle durch. Egal wie lange der Podcast dauert. Ich würde ihn auch One Cut, weil die Leute, ich glaube, es ist interessanter, als wir denken für die Leute, weil es wirklich nachvollziehbarer wird. Und was wir ganz oft nicht machen, Viva con Agua, wir erklären den Leuten nicht, wie und warum so. Sondern wir sagen einfach nur, ey, wir machen das. Mhm. Aber wir erzählen denen nicht, warum habt ihr euch entschieden, dieses Konstrukt so zu bauen? Warum gibt es eine Viva con Agua Arzt GmbH? Warum gibt es sie? Weil 2015 wir sie gegründet haben, 15. Januar, dann einen Fehler gemacht hat, mich als Geschäftsführer eingeführt.
Dann wurde sie gegen die Wand gefahren.
Ja, mehrfach. Aber sie gibt es immer noch. Also, ich habe ja vorher interessanterweise schon ein bisschen die Brücke geschlagen, eigentlich aus dem Reeperbahn-Festival und dem künstlerischen Engagement von der Heißen Ecke, John Brömstrup, Christian Rienke etc., die da eine künstlerische Installation gemacht haben, ist die Idee der Gallery entstanden, weil wir beim Reeperbahn-Festival nicht mehr an der Heißen Ecke was machen konnten, hatten wir dann, komm, lass doch mal im Stadion was machen, hatten dann diese Idee, haben dann Kunst da gemacht mit Henning Heide, der alte Stamm, die Fotos, all das kam zusammen. Und dann ist es immer größer geworden. Und 4 Jahre später, das war 2011, war das halt, da waren schon 6.000-7.000 Leute im Stadion. Und so, und jetzt ein gemeinnütziger Verein, das heißt, es war ein Veranstaltungsformat vom gemeinnützigen Verein. Das hat versicherungsrelevante Themen. Ey, das Stadion, also wäre es abgebrannt, wäre der Verein komplett am Arsch gewesen. Schulden ohne Ende, so versicherungstechnisch irgendwann fast nicht mehr abbildbar. Dann kommen wir hin zum Kunstverkauf. Wir haben ja am Anfang einfach uns das asozialerweise von den Künstlerinnen zu 100% schenken lassen, weil wir gar nicht wussten, was ist Kunstverkauf, wie funktioniert das etc. Wir sind dann ja seit langem schon auf ein Social Business umgestiegen. Bedeutet, dass die Künstlerinnen die Hälfte bekommen und die andere Hälfte eben in die Arbeit und Wasserprojekte von Viva Con Agua fließt. Und dadurch ist es ein Social Business. Das ist über ein EV gar nicht abbildbar. Deswegen ja auch die Gründung von der Wasser GmbH ist ja, und auch der Stiftung im Übrigen, nochmal kurz zurück einmal, ist, weil der EV darüber ja definiert ist, dass es ein gemeinnütziger Verein ist, bedeutet, dass er ein Spendenkonto hat und ein Wirtschaftskonto. Und das Wirtschaftskonto, also die wirtschaftlichen Einnahmen, dürfen nie höher sein wie die Spendeneinnahmen. Das heißt, du würdest dich selber limitieren, wenn du Wirtschaftseinnahmen machst. Das macht keinen Sinn. Und aus diesen Gemengenlage von Arts sollen Social Business sein, wenn das Stadion abbrennt, sorry, dann darf nicht der Verein an den Arsch gehen, sondern geht Arts an den Arsch. Klar, kleine Einheiten sind immer viel effektiver als große. So. Das alles waren dann Gründe, warum man eine eigene GmbH gegründet hat, die komplett dem Verein und der Stiftung gehört, keine Investoren drin oder irgendwie eine weitere Stakeholder, sondern gehört halt 51,5% der Stiftung und 50,5% und 49,5% dem Verein. So, das ist Arts. Und das macht aus meiner Sicht halt auch Sinn, so, wenn man diese Gründe im Hintergrund weiß, warum sich das so ergeben hat, ja. Und ich meine, guck mal, vor Corona hatten wir 19.000 Zuschauerinnen und haben Gerhard Richter verkauft. Da geht's auch
bei der Millantor Gallery, ne?
Bei der Millantor Gallery, da geht es auch um versicherungsrelevante Größen etc. Ne? Wollen wir jetzt zu welchem möchtest du als nächstes abbiegen? Wir haben ja noch ein paar. Goldeimer?
Goldeimer.
Ja, Goldeimer war 2013, glaube ich. Mhm. Naja, Goldeimer muss man erstmal die Geschichte von Malte Schremmer erzählen. Ja, das ist so, weil ohne die geht's nicht. Malte Schremmer ist für mich ein kongenialer Mensch, der an Kreativität nur so strotzt. Und long story short, hat der das Tramprennen erfunden und dadurch ist er, glaube ich, auch so in den Viva Con Agua Kosmos gekommen. Von A nach B. So, ich war auch mal dabei, bin dann nach Gilvaci irgendwo da, Rumänien und dann ans Tote Meer getrennt.
Wo wird das organisiert?
Das organisiert alles online quasi so. Mittlerweile macht es auch, hat sich da eine eigene Gruppe gefunden und so und die sammeln Spenden für Projekte und da gibt es immer Teams, immer Frau und Mann, das quasi ein bisschen Sicherheit beim Trampen. Also immer zu zweit und dann suchst du dir Sponsoren und so. Und dadurch ist er so in unseren Kosmos gekommen, hat dann Viva Con Agua Kiel mit Tobi und Co. gegründet und hat dann irgendwann sein eigenes Engagement überprüfen wollen und ist auf eine Projektreise nach Burkina Faso geflogen und hat dort die Scheißerei bekommen. Maximal privilegiert, wie Malte und ich und Co. sind, hat er sich ausfliegen lassen können und ist nach Deutschland gekommen und wurde da behandelt. Der hatte Diarrhoe.
Achso, also er hat wirklich die Reise abgebrochen.
Er musste die Reise wirklich abbrechen, weil er so krank war. Dann hat er, weil er die Diarrhoe natürlich über Sanitärversorgung dort bekommen hat, hat er seine Professorin gebeten, darüber keine Magisterarbeit, sondern ich glaube nur eine Hausarbeit zu schreiben und hat dort Ökotoiletten gefunden in dieser Recherche und in der Auseinandersetzung. Und hat dann diese Ökotoiletten auf Festivals gebracht. Und daraus ist Flatrate-Shit geworden, legendär. Die ganze Welt von Goldeimer und dann später auch erst das Toilettenpapier, weil wir gemerkt haben, ey, diese Ökotoiletten sind natürlich super, um Fun zu haben, um Menschen zu begeistern und so weiter. Aber du bist halt in einem, du kannst es nicht skalieren, wie man so schön sagt. Du kannst es nicht groß machen, weil du hast eine begrenzte Zahl an Festivals und vor allem eine begrenzte Zahl an Kapazitäten, wie viele Toiletten du aufstellen kannst, weil das ja keine Dixie-Toiletten sind, sondern bewusst eben keine Chemie, Sägespäne, kein Wasser im Verbrauch.
Also Trockentoiletten, du spülst mit Sägespänen.
Genau. Und dann irgendwann kam eben diese geniale Idee, Klopapier zu machen. Die liegt so ähnlich nah wie das Wasser vielleicht, Scheißen für Scheißen so oder Klos für Klos. Und daraus ist Goldeimer entstanden. Und jetzt das sogar hat noch eine zweite Ebene, abseits der Trennung, dass Goldeimer eine eigene GmbH GmbH ist und jetzt auch seit, glaube ich, ein paar Wochen in der Purpose, also im Verantwortungseigentum ist.
Verantwortungseigentum ist eine Alternative zu herkömmlichen Eigentümerstrukturen und wird häufig als die Rechtsform der Zukunft bezeichnet. Aber was genau ist das eigentlich? Theoretisch bedeutet Verantwortungseigentum nichts anderes, als dass die EigentümerInnen des Unternehmens Stimm- und Teilhaberechte haben, sich aber nicht am Gewinn beteiligen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen vorrangig der Verwirklichung des Unternehmenszwecks und nicht dem Gewinnstreben der Anteilseigner dient.
Auch eine eigene Brand. Es hat ein eigenes Logo, es heißt nicht Viva Con Agua Kaka oder so oder whatever, sondern es ist halt wirklich, weil halt Scheiße und Wasser nicht so perfekt kommunikativ vielleicht zusammenpasst und trotzdem natürlich bei allen Entwicklungszusammenarbeitsprojekten von Viva Con Agua immer integral gedacht wird, ne? Und auch mit unserem Partner Welthungel für Order in Äthiopien und Co. Es macht keinen Sinn, einen Brunnen zu bohren, wenn du keine vernünftige Sanitärversorgung hast, wenn du kein Klo hast, wo du in Würde dein Geschäft machen kannst, wo du danach die Hände waschen kannst, etc.
Ich glaube, das wissen übrigens viele auch nicht, dass es viel, viel mehr Menschen gibt weltweit, die keinen Zugang zur Sanitärversorgung haben.
4,2 Milliarden.
Ja, das ist irre.
Das heißt, jede zweite Hörerin. Das heißt, wenn ihr wieder in eurer Podcast-Party Viva la Social hört, dann einfach mal durchzählen, wer es nicht hat.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Okay, Goldeimer.
Check.
Check. War letztens auch bei der Sendung mit der Maus, habe ich gesehen.
Richtig gut, ja. Fand ich auch.
Sehr toll, ihr macht tolle Arbeit. Mission Impact Crew.
Ja, ganz ehrlich, es gibt eine Person, Krish Vartan, kann man ja auch so sagen, der einfach jedes Jahr viel Geld spendet und der die Idee hatte, das zu bündeln in einem Organismus und sich darauf committed hat, jedes Jahr Geld zu spenden und das allerdings so ein bisschen strategischer, gezielter machen wollte über Impact Investment in, etc. pp. Und dadurch ist das entstanden und ja.
Was ist Impact Investment?
Impact Investment ist so ein bisschen das für mich, also das ist nur meine eigene Perspektive, das schwierige Begrifflichkeit, genauso wie Nachhaltigkeit, weil du weißt nicht ganz genau, was ist es so. Und Impact bedeutet eine Wirkung. Und das ist ja auch die Vermischung aus Social und Business, ne? Gemeinnützige Organisationen haben ja auch dazu tendiert, dann einfach Spenden zu sammeln und dann hier mal das zu machen und da mal das. Und ich glaube, die Verbindung kann es sehr effektiv machen. Nämlich wirklich mit Zahlen drauf zu schauen, mit wirklich Hightech-Technologien und wirklich geilen Skills von Mitarbeiterinnen, soziales Veränderungsprozesse herbeizuführen. Und Impact Investment heißt, dass es quasi in Unternehmen investiert wird, die eben einen Impact generieren für die Gesellschaft oder die Natur oder das Klima, was eigentlich alles eins ist: Natur, Klima, Gesellschaft.
Irgendwas wollte ich dazu noch sagen.
Das heißt aber, diese Mission Impact Group braucht es vielleicht nicht in aller... Man könnte es auch anders organisieren und vielleicht wird das auch in der Zukunft irgendwann so sein. Okay. Weil es natürlich, ich glaube ja schon auch eines der Kernelemente, warum Viva Con Agua erfolgreich war und ist, dass es eine Klarheit hat. Und durch zu viele Organismen verliert man natürlich auch die kleinen Leute, fragen, hey, what the fuck? Und so Konzernstruktur, dies, das und so weiter. Wenn ich würde gerne mal das Feedback von euch allen, die es bis hier gehört haben und noch vielleicht sogar zu Ende hören, gerne haben, ob ihr es danach alles versteht und uns gerne Feedback geben, check, verstehe ich, Goldeimer, Mission Impact Group, brauchst vielleicht wirklich nicht oder whatever und so weiter, weil uns das natürlich interessiert. Jetzt ist aber nur das Problem, diesen Podcast hören halt 2.000, 3.000 Leute, aber halt nicht alle Menschen da draußen. Und diese Klarheit auf alle Menschen da draußen, das fängt natürlich im inneren Kern an und deswegen muss das System so klar und aufgeräumt immer wieder sein. Und das ist auch, um ehrlich zu sein, etwas, was kontinuierlich passiert. Also du musst Struktur immer nachbauen, du musst immer wieder nachfokussieren und nachjustieren. So, wir hatten auch eine anstrengende Phase mit Corona, jetzt mit Fluktuationen, Leute gehen, kommen, wie in der ganzen Gesellschaft und so weiter. Und das muss man ja ehrlicherweise sagen. Deswegen ist natürlich auch ein Viva Con Agua immer am Nachjustieren und kriegt Feedback von außen, glücklicherweise. Und verändert sich dann und verändert sich ja auch durch die Organisationsformen, die man gründet. Ne? Ein Hotelprojekt, wo wir auch gleich noch kommen mit Villa Viva, ist natürlich ein ganz anderes Projekt, hat eine ganz andere Strahlkraft, hat eine ganz andere Projektionsebene. Manche Leute denken, was machen die XY jetzt da und so, weil sie es einfach nicht verstehen, weil es natürlich auch außerhalb von meinem Horizont war, bevor wir es gebaut haben.
Es ist ja auch wahnsinnig komplex. Also ich finde, selbst wenn man bei Viva Con Agua arbeitet, wie ich zum Beispiel, also merkst du ja gerade selber, für mich sind das auch ganz viele neue Infos. obwohl ich sozusagen Part of the System bin, ist vieles für mich auch nicht wirklich zu 100% nachvollziehbar. Und auch so diese Vorstellung von, okay, was muss eigentlich passieren, dass sowas überhaupt angestoßen wird? Also sowohl bei den Vereinen als auch, glaube ich, bei den Social Businessen war das ja, glaube ich, auch immer eine einzelne Person, die da für eine gewisse Sache gebrannt hat oder die gesagt hat, ich glaube, da könnte noch ein Feld sein, da können wir nochmal irgendwie was Neues gründen oder so. Es ist bei Viva Con Agua ja jetzt nicht so, dass unsere Geschäftsführung sagt, so, wir machen in den nächsten 10 Jahren 5 Social Business Modelle und 3 neue Vereine und expandieren in die und die Richtung. Das, also,
hat sich alles ergeben.
Ja, und das, also ich glaube, das versteht man oft auch nicht von außen, dass das wirklich nicht von innen zentral sozusagen oder hierarchisch von oben nach unten weitergegeben wird, sondern dass wirklich Impulse von außen beziehungsweise von Leuten, die in irgendeiner Art und Weise mit Viva Con Agua zu tun haben, da so ein Gefühl für entwickeln und dann sagen, okay, ich glaube, da geht's jetzt hin. Und das, wie gesagt, natürlich führt das dazu, dass vieles dann sehr unübersichtlich wird. Villa Viva.
Villa Viva. 6 Jahre arbeiten wir daran. Es ist entstanden in einem sehr absurden Kontext, und zwar habe ich mal sprechen dürfen, Teil meines Jobs ist ja, Leute zu aktivieren und Vorträge zu geben und so weiter, dann durfte ich vor den wahrscheinlich mitreichsten Erben-Generation Deutschland sprechen und so, und da waren dann so Kinder von Unternehmen, die ihr alle kennt, die natürlich sehr viel Geld haben und sehr viele Möglichkeiten damit haben und natürlich so alt sind wie wir. Und vielleicht halt auch ein Teil viel Bock haben, irgendwas Soziales oder fürs Klima oder whatever jetzt mal zu machen. Und da habe ich jemand kennengelernt, die was mit Immobilien machen. Und zu der Zeit war so ein bisschen die Idee, dass Viva Con Agua ein anderes Büro, sie so da ein bisschen rausgewachsen ist und so. Habe ich die einfach danach im Nachgang so getroffen. Und es war sehr lustig, weil ich da mit St. Pauli-Kutte hingegangen bin und dann wurde ich vom Junior, dem Senior, vorgestellt, und dann hat der mich so gescannt von oben bis unten und hat gesagt, Sie sind wohl St. Pauli-Fan. Dann habe ich gesagt, dann sind Sie wohl HSV-Fan. Und dann hat er daraufhin geantwortet, HSV-Aufsichtsrat.
Wow.
Und dann habe ich gesagt, dann kein HSV-Fan mehr. Ja. Fand's lustig, eher so halbe. Ja. Und long story short, dann hatten wir einen Termin und wurden mir Sachen angeboten für Viva Con Agua für 25, 26, 27 Euro den Quadratmeter. Ich so, ey, pf, wie sollen wir das zahlen? Gemeinnütziger Verein, das war vor 6 Jahren noch viel weiter weg wie jetzt. Und dann habe ich ihn gefragt, wo liegt denn die Schnittmenge aus dem, was euch was bringt und uns? So, und dann hat er mir von diesem Konzept, was ich überhaupt nicht kannte, von Ausschreibungen gehört. Es gibt städtliche Ausschreibungen, es gibt es auch im NGO-Bereich. Dann im NGO-Bereich sind es Ausschreibungen, wer will sich um die Halbierung von den HIV-Zahlen in Ostafrika kümmern und whatever. Und dann musst du so viel Budget mitbringen, so und so viele natürlich Know-how etc. Und so gibt es in der Architektur auch oder in der Städteentwicklung. Und dann haben wir uns auf blöd beworben für eine Social Business Tower, war die Idee. Und ich weiß auch noch, der einzige Mensch, den ich gefragt habe, und ich bin dankbar, dass ich damals nur eine Person gefragt habe, war Benny, der damals seine Auszeit in Südamerika hatte, weil private Gründe, musste mal ein bisschen abschalten, war 3 Monate weg, und irgendwie habe ich ihn durch Zufall ans Handy bekommen, weil er mehr oder weniger off war in der Zeit. Und ich habe ihm so erzählt, er so, ja klar, lass doch probieren. Alle anderen hätten zu der Zeit sicherlich gesagt, ey Digga, wir haben so viele Baustellen, auf gar keinen Fall. Naja, dann diesen Pitch, der ist auch sehr absurd. Das, ja. Ich habe so als Schwabe das Problem, dass ich, wenn es so komplett Veranstaltungen für umsonst gibt, ich gerne auch einen Sitzen habe.
Kennt sich gar nicht.
Ja, ich war in Berlin auf dem Echo. Hab einen guten reingestellt, bin mit dem ersten Zug ungeduscht, ohne Zähne putzen, aber im Anzug von Berlin nach Hamburg und dann vor den verschiedenen Behörden diesen Social Business Tower gepitcht. Mit Lars Streter, der ja bei uns in der Stiftungsbeirat ist und die Seriosität reingebracht hat und ich glaube, ich den Enthusiasmus des noch leicht verkaterten. Genau, und da Umweltbehörde, Aufsichtsbehörde, Umweltbehörde, Baubehörde, Stadtmitte, whatever, halt das beste Konzept abgegeben, muss man ehrlicherweise sagen, die meisten anderen Konzepte waren wahrscheinlich lukrativer, aber unseres war halt das Beste. Dann war nur, Fun Fact, kam Benny zurück nach seiner Auszeit und hat sich super geil, sich gefreut, so geil. Und dann hat er sich den Plan angeguckt und gesagt, naja gut, aber wir haben ein Problem, kein Startup kann sich diese Preise leisten. wir müssen das anders bauen. Und wir hatten schon immer diese Community-Gasthaus-Gedanken im Viva Con Agua Kosmos und dann hat der kongenial die zwei Ideen miteinander connected und daraus ein Gasthauskonzept gebaut, wo es jetzt zwei Organismen gibt. Können wir eine Sondersendung mit Benny eigentlich dazu machen, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist, weil da ja kein einziges Spendengeld drinsteckt und trotzdem am Ende uns das Haus gehört und das nämlich zwei. Es gibt eine Villa Viva Gasthaus Holding und eine Villa Viva Betriebs whatever, müsste man die Namen nochmal nennen. Das Haus gehört halt am Ende nur der Stiftung. Das heißt, egal was passiert, selbst wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann gehört uns trotzdem dieses Haus. Und dafür haben wir ja 5,5 Millionen gefundraised von Jan Delay, Mitra Kasai, Bela B., Kurani, Kruse und Co. Und 28,5 Millionen oder 28 Millionen kommt von der Umweltbank als Kredit. Und das ist quasi 33%, wenn ich jetzt richtig informiert bin, sonst brauchen wir einen längeren Swoosh, nämlich von der zweiten Organismus, nämlich nicht dem Hausfirma, also Villa Viva Haus, das gehört uns, der Stiftung, sondern eben Villa Viva Betriebs GmbH oder so. Ja, diesen Namen ist wichtig, dass ich den vielleicht auch mal lerne. Ja.
Also nochmal langsam. Das neueste Social Business Modell aus dem Viva Con Agua Ökosystem ist die Villa Viva, ein Haus, das Brunnen baut. 2021 startete der Bau der Villa Viva im Hamburger Münzviertel. Wenn ihr da gerade zufällig mal unterwegs seid in der Gegend, dann könnt ihr auf der Baustelle ja mal Hallo sagen. Bis Ende 2023 entsteht dort im Münzviertel ein 12,5-stöckiges Gasthaus, das zum Beispiel Büroetagen oder auch verschiedene Veranstaltungsräume umfasst. Und insgesamt soll die Villa Viva ein Ort sein, an dem Menschen aus dem Viva Con Agua Netzwerk in Verbindung treten und sich austauschen können. So, und dann nochmal kurz zur Finanzierung. Das macht die Sache natürlich so spannend. Finanziert wird die Villa Viva Hamburg nämlich von 16 InvestorInnen, die ihr Geld nicht Rendite, sondern sozial orientiert einsetzen. Was bedeutet das? Diese besagte InvestorInnengruppe gibt das komplette Eigenkapital von insgesamt 5,5 Millionen Euro und erhält dafür im Umkehrschluss 33% an der sogenannten Villa Viva Holding GmbH. Und obwohl Viva Con Agua keinen einzigen Cent dazu ausgegeben hat, halten die gemeinnützigen Organisationen, sprich Verein und Stiftung, insgesamt 67% der Anteile. Gebaut wird die Villa Viva wiederum von der Villa Viva Haus GmbH und betrieben von der Villa Viva Gasthaus GmbH. Das könnt ihr euch vorstellen, ist ein Unternehmenszusammenschluss zwischen der Villa Viva Holding und den Heimathafen-Hotels. Und letztere sind sehr viel erfahrene Hotelmanagerinnen als wir von Viva Con Agua und können die Koordination und Leitung des Gasthauses eben perfekt umsetzen. Und wenn euch das Projekt der Villa Viva generell interessiert oder ihr Lust habt, nochmal euch schlau zu machen zu dem Beteiligungsmodell, dann checkt doch nochmal unseren aktuellen Jahresbericht aus. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Aber es ist einfach, ja, es ist auch für mich ein komplexes Ding. Und long story short, 66% davon gehört auch wieder der Villa Viva Stiftung und dem Verein und wird damit langfristig einfach Wasser- und Sanitärprojekte und die Arbeit von Viva Con Agua unterstützen. Und diese 33% gehört eben dann der Shareholder Gang, die das Eigenkapital reingebracht haben. Und deswegen braucht es kein Geld von Viva. Und ist aus meiner Sicht wirklich ein genialer Business Case auf sozialem Niveau, weil es langfristig einfach sehr, sehr viele Brunnen bauen wird. Plus natürlich Schlafkundschaft. Ich meine, du hast da 140 Zimmer, du hast da zwei Büroetagen für Viva Con Agua, aber auch Coworking. Du hast dann eine Kunstgalerie, wird es dort geben. Du hast dann das Treppenhaus wird zum... nicht zu viel spoilern und so weiter. Das wird eine sehr abgefahrene Lokalität werden und auch zu Hause für Viva Con Agua langfristig. Und
das entsteht jetzt gerade am Hühner Posten in Hamburg.
Es ist schon halb fertig gefühlt. Also es ist nächstes Jahr um Ende Oktober, November wird es irgendwann Eröffnung haben und dann gibt es dieses Ding und daran, wir haben auch noch an nichts länger gearbeitet, so, und auch da wirklich vollsten, krassesten Respekt vor Benny, das Ding so zu bauen, das kann wahrscheinlich keiner so wie er in diesem Sozio-Business-Kontext, weil das ja auch wirklich natürlich krass ist, es ist auch ein Einschnitt, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Das ist natürlich auch in diesem Münzviertel hinterm Hauptbahnhof, ja, da gibt es schon viele Hotels. brauchst du da jetzt wirklich noch das nächste Hotel? Nein, um ehrlich zu sein, nein. Und es ist auch nicht nachhaltig, ein Hotel zu bauen. Es geht gar nicht. Beton kann niemals nachhaltig sein. Das kann nur eine soziale Alternative sein. Und deswegen, aus meiner Sicht, muss es auch daran gemessen werden am Ende, wie viele Brunnenboards, wie viele Menschen aktiviert für soziales Engagement eben. Es kann nicht an der Nachhaltigkeit gemessen werden. Es muss so nachhaltig wie möglich sein, safe. Und es sollte so integrativ wie möglich in das Münzviertel sein und so viel Liebe und whatever da zurückgeben. Aber es ist am Ende trotzdem auch ein Gasthaus und ein Hotel. Und das Nachhaltigste auf ökologischer Sicht wäre es nicht zu bauen. Und das muss man auch ganz klar so benennen. So. Und da, das ist auch mit den Flaschenwasser genau das Gleiche. Das Nachhaltigste wäre, ihr würdet alle Leitungswasser trinken und gar kein abgefülltes Flaschenwasser. Und würdet nicht diesen Schwachsinn glauben, den euch in den 70er, 80er Jahren irgendwelche Werbeagenturen vorgegaukelt haben, dass ihr schöner, schneller, reicher, sexier, whatever werdet, wenn ihr abgefülltes Flaschenwasser trinkt. Ich hab's probiert, es stimmt nicht.
Meinst du, immer noch du bist schöner, schlauer, sexier, seitdem du wie Wacken Aqua
trinkst? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, nein. Und die meiste Zeit trinke ich auch wirklich Leitungswasser. Auch wenn ich das Laute sehr geil finde und Kleinlaut den besten Namen. Delikatessen immer noch Props für diese Namensfindung. Aber nein, es macht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten trinkt ja. Leitungswasser. Oder benutzt eure linke Hand, wenn wir über Goldeimer sprechen.
Wow. Cut.
Nein, kein Cut. Es macht ein ganzer Kontinent.
Ja, okay. Wir trinken ja übrigens im Büro. Bevor ich angefangen habe, dachte ich mir so, geil, da gibt es den ganzen Tag umsonst wie Rock und Aquawasser. Ist ja. Nicht, ne? Also wir trinken wirklich.
Dürfen nicht. Ich krieg richtig Einläufe von Sandra, ist auch zu Recht. So. Wenn ich nur mal ein Wasser da trinke oder auch Gästen, also bei Gästen mache ich es wirklich so, wenn, dann gebe ich den
aufgefüllt, oder?
Nee, dann gebe ich dir eine Flasche und hol mir halt den Einlauf von Sandra ab. Das ist schon okay.
Dann kommen wir zu unseren letzten Social-Business-Modellen, Micha.
Jo.
Was verbirgt sich denn hinter der Wash Beteiligungs GmbH?
Das ist ein Konstrukt, das wir gebaut haben mit unserem Partner Welthungerhilfe, um einen ugandischen Wasserfilter uns zu beteiligen an einem ugandischen Wasserfilter, nämlich Sprouts. Und Sprouts hat das Geile, dass eigentlich zwei Dinge connected, nämlich einmal das Klimafreundlichkeit und CO2-Kompensation und sauberes Wasser. Nämlich durch diese Wasserfilter von Sprouts wird weniger CO2 produziert, weil einfach kein Flaschenwasser im Verkehr ist, weil die Leute das zu Hause trinken können, deswegen nicht von A nach B weite Strecken hinterlegen müssen, um Wasser zu holen etc. Und weil es natürlich also gereinigtes Wasser ist, nicht im chemischen Sinne, sondern im biologischen Sinne. Das heißt, biologisch verunreinigtes Wasser wird durch den Filter gereinigt. Und da haben wir uns beteiligt. Es ist mit das erste Social Business in Uganda und damit auch für uns auf dem afrikanischen Kontinent gewesen. Und da wir das in einem komplexen Konstrukt mit der Welthungerhilfe gebaut haben, also komplex im Sinne, wenn eine NGO sich an Social Business beteiligt, dann ist es immer nicht ganz unkomplex. Mhm. Ja, so. Und deswegen gibt es dieses Konstrukt. Genau.
Viva con Agua hat schon immer soziale Unternehmen unterstützt und ist auch immer daran interessiert, diese weiterzuentwickeln. Wobei der Hauptfokus natürlich immer auf Wash-bezogene Produkte und Dienstleistungen liegt, wie zum Beispiel Wasser in Flaschen, Toilettenpapier, Seife, Wasserfilter und so weiter. Seit 2019 kooperiert Viva con Agua gemeinsam mit der Welthungerhilfe mit Spouts of Water. Das ist ein ugandischer Hersteller von Tonwasserfiltern. Und die ausschließlich in Uganda produzierten Filter ermöglichen durch eine spezielle Mischform und Brennmethode des Tons eine super kostengünstige und sichere Möglichkeit zur Filtration von Wasser. Und damit bieten sie sowohl für ugandische Haushalte als auch für Schulen und Krankenhäuser eine ökologische Alternative zum eher traditionellen Abkochen von Wasser, was übrigens auch viel weniger CO2 produziert. Zusätzlich wird durch jeden verkauften Filter die Arbeit von Viva con Agua Uganda unterstützt und somit fließen die Erlöse direkt in die Wash-Projekte vor Ort. Ich glaube, es gibt noch zwei letzte Businesse, die wir noch nicht durchleuchtet haben, oder du. Einmal die GoBanyo GmbH und die Villa Viva in Cape Town.
Genau, GoBanyo relativ simpel. Da gibt es vielleicht den Cliffhanger. Wir werden demnächst eine Folge mit Dominik Blo, dem Gründer und auch krass Bestseller-Autor und einfach einer der krassesten Menschen, und ich habe jetzt schon Gänsehaut, den ich auf jeden Fall jemals getroffen habe und der seine Geschichte erzählen wird, und dann wird er auch erzählen, warum Viva con Agua, wir haben eigentlich nur das ein bisschen mit unterstützt und sind daran beteiligt, aber nicht im finanziellen Sinne, aber das wird er dann erklären. Das heißt, eigentlich ist es ein komplett eigenes Konstrukt, das wir einfach nur unterstützt haben und mit viel Liebe immer noch unterstützen.
Vielleicht noch ein Zusatz dazu, es handelt sich um einen Duschbus für Menschen, die kein Obdach haben in Hamburg.
Weil waschen es würde. Und Cliffhanger 2, den es auch in Kapstadt bald gibt. Und das ist die perfekte Überleitung zu Viva Con Agua Südafrika, weil das nämlich am Ende das Saatgut war für die Villa Viva. Im Rahmen dieser ganzen Entwicklungszusammenarbeit muss man einfach sagen, dass auch wir natürlich tagtäglich immer dazugelernt haben. Und wir alles, so jetzt wirklich bei den Gründern angefangen, aber auch bei vielen Mitarbeiterinnen und so weiter, natürlich sehr privilegiertes Leben haben. Ne? Ich habe mir noch nie Gedanken um irgendwelche Menschenrechte machen müssen. Und Benny hat sich vor mehreren Jahren einfach gesagt, ey, er will auch nochmal Viva Con Agua anders wahrnehmen. Ja? Das könnte er natürlich jetzt besser sagen, aber so aus seiner Perspektive, wie ich es wahrgenommen habe, und will Viva Con Agua auch mehr auf dem afrikanischen Kontinent verankern, damit es eben nicht diese oberflächliche White Saviorism Bullshit Charity-Ebene nur hat. Die hat es auch nicht nur zum Glück bei uns, aber die hat es auch, weil die automatisch immer mit herkommt. Und ist dann nach Kapstadt gezogen, ziemlich Benny-Style halt, sehr freestylig, einfach mal machen und so weiter. Und hat dann auch sehr schnell gemerkt, dass es natürlich einen gemeinnützigen Verein zu gründen, Grassroots-Movement, natürlich was anderes ist, wie Viva Con Agua schon. Also weißt du, wenn du hier Viva Con Agua machst, dann kannst du sehr groß, verrückt und wild denken, wenn du jetzt, weil müssen wir auch vom Anspruch, glaube ich, das vielleicht zum Kontextualisierung, bei 560 Millionen Menschen, und die keinen Zugang zu Wasser haben, und 4,2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Sanitärversorgung.
Genau genommen sind es heute laut UN übrigens 771 Millionen Menschen weltweit, die keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und davon wiederum fehlt rund 489 Millionen Menschen Zugang zu jeglicher Trinkwasserinfrastruktur. Und was noch viel krasser ist, dass insgesamt 3,6 Milliarden Menschen weltweit keinen gesicherten Zugang zu Sanitärversorgung haben, sprich zu einer Toilette. Und rund 1,7 Milliarden Menschen weltweit haben noch nicht mal Zugang zu einer sanitären Basisversorgung.
Es macht halt auch keinen Sinn, wenn ich nur an die 50-Cent-Spendenkampagne denke, die im St. Pauli-Kosmos irgendwie auf sehr kredible Art und Weise Spendengelder, sondern ich muss groß denken, ich muss verrückt auch denken, ich muss auch versuchen, da Business zu transformieren oder an Leute ranzugehen, die Milliarden haben, so, weil wenn ich an die nicht rangehe, dann so, ja. Nur mit 50 Cent aus dem St. Pauli-Kosmos wird es auch nicht gehen. So, ich glaube, die Verbindung macht es ja wirklich spannend und interessant, und wenn die Bubbles sich verbinden, und das ist auch für mich bei der Gallery immer noch, wenn der Multimilliardär mit dem oder der Punk-Lady und dem Kind irgendwie interagieren, dann entsteht irgendwas für alle drei Neues, weil sie normalerweise nicht in diesen Welten vielleicht unterwegs sind. Zurück zu Südafrika, und hat dann gemerkt, ey, er braucht eigentlich was da mehr Zug drauf bringt, was mehr Leute connectet, was vielleicht auch neuer ist. Muss auch bedenken, natürlich in so einem Land wie Südafrika, das ja von Rassismus, also wahrscheinlich gibt es wenig Länder, die so ein strukturelles Rassismusproblem haben. So, und alle Länder haben eins, aus meiner Sicht fast. Ich kenne keins, wo es keins gibt. Ich war in keinem Land. Indien natürlich mit dem Kastensystem brutal, aber auch USA, whatever. Ich will gar nicht zu sehr rein, weil das auch nicht mein Thema ist. Aber das gibt es natürlich dadurch. Und in diesen Ländern, in denen es ein hohes Thema mit Rassismus gibt, gibt es natürlich auch eine hohe Abneigung gegenüber klassischem Oldschool Kolonialismus fortführenden Charity. Also quasi, wo dann nur Charity Kolonialismus ersetzt hat, in den Augen der Jugendkultur und der avantgardistisch denkenden, freigeistigen Künstlerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen-Szene und so. Und deswegen ist da vielleicht auch nicht immer Charity das beste Konstrukt. Und dann durch Zufall, Magie, Viva Con Agua-Style, Flow, hat Benny Moritz kennengelernt. Moritz ist seit 15 Jahren dort, ist Travel Guide. Irgendwie haben die mitbekommen, dass die alten Besitzer von diesem Backpack direkt parallel zur Long Street, was sowas wie die Reeperbahn ist, verkauft werden soll. Das Pärchen hat 30 Jahre das Backpack gemacht. Jeder, der irgendwann mal in der Gastro gearbeitet hat, kann sich vorstellen, nach 30 Jahren willst du alles nur nicht nochmal ein Jahr Gastro und Hotel. Und dann wurde es verkauft in Corona und wir konnten sehr schnell Lola Weipert, André Schüle, Max Kruse, Bela und so weiter überzeugen, das mit uns sich auf dieses Wagnis einzulassen. Ich glaube, es hat 1,5 Millionen gekostet, Kaufpreis. Kein Fremdkapital von irgendwelchen Banken, weil die das nicht finanzieren. Und haben dann auf blöd dieses Hostel übernommen, haben dann auf blöd den Mitarbeiterinnen gesagt, ey, ihr bleibt alle und es wird ab jetzt euch mitgehören, so vom Ownership. Die haben natürlich gedacht, ey, was
fanden die es cool?
Die dachten, ich glaube, die haben am Anfang dem Ganzen gar nicht vertraut. Mm. Die haben den Braten nicht so, dachten so, hey, what the fuck? Und dann kommen so Weiße und kaufen das und so. Und dann sagen die, es gehört uns. Und jetzt aber wissen die, dass es ihnen gehört. Die arbeiten immer noch da, die sind in den Entscheidungspositionen so. Und warum es ihnen auch gehört, ist ja, weil es ja allen gehört. Das ist ja als Social Business ein All-Profit angelegt. Und für mich einer der Game-Changer war, als ich verstanden habe, dass in fast allen Hotelindustrien das fast immer Venture Capital Investorinnen getrieben ist. Bedeutet, dass das meiste Geld, das in diesen Ländern umgesetzt wird, wie jetzt zum Beispiel am Beispiel von Südafrika, aus dem Land genommen wird und nach UK, US, Dubai, whatever gepackt wird. Und dort gehen die Profits eben nicht aus dem Land, sondern sie bleiben im Land und unterstützen die Arbeit und Wasser- und Sanitärprojekte von Vibo Konak für Südafrika, Eastern Cape, Bulungula und so. Und das, als das natürlich auch die Mitarbeiterinnen, die dann in, da war ich ja auch bei der, ganz am Anfang durfte ich da mit, wo dann die Mitarbeiterinnen von Cape Town nach Bulungula gegangen sind und gesehen haben, was passiert da mit quasi den Profits, so die jetzt so langsam peu à peu reinkommen. Und was ist die langfristige Idee von dem ganzen Ding? Das ist natürlich auch für die aus meiner Sicht ein Gamechanger. Und damit hast du, ohne es zu wollen und ohne es geplant zu haben, schon fast eine Hotelkette oder eine Gasthauskette oder eine Villa Viva-Kette, wie auch immer, ohne es geplant zu haben. Und das Wichtige ist ja jetzt, dass es fungiert als Inspiration für andere Menschen aus meiner Sicht, die etwas gründen, vielleicht auch ein Hotel, und es halt sozial machen. Und es geht halt so. Und es ist auch ein Business Case, der nach diesem Podcast hören, ja, sicherlich brauchst du einen Anwalt und du brauchst auf jeden Fall alles Smoosh von Sophia Burgert und du brauchst auch vielleicht nochmal einen Call mit Benny und Co. Aber du kannst es nachbauen. Es ist da, es ist Open Source, es ist transparent da. Und es funktioniert so. Natürlich hatten wir es, muss man auch ehrlicherweise sagen, wir hatten es leichter, Menschen zu finden, die uns Geld geben, weil wir kennen halt eine Lola Weipert jetzt oder ein Bela B. schon lange. Und Bela hat ja auch gesehen, dass das Wasser funktioniert hat und so weiter. Und dass wir funktionieren und hat uns durch Krisen gehen sehen und hat uns abstürzen und wieder aufstehen sehen und hat ein Vertrauen an uns. So, das ist natürlich, wenn du das erste Mal machst und dann gleich 5,5 Millionen fundraisen willst, doch auch das wird gehen. So, also deswegen nimmt das bitte als Inspirationsquelle, selbst aktiv zu werden. Darum geht es uns ja auch und darum geht es auch in dem Podcast von Viva la Social, um Menschen hier einzuladen, die irgendwas aufgebaut haben, teilweise aus dem Nichts, teilweise aus einem sehr privilegierten Elternhaus, wie ich zum Beispiel. Ja, ich konnte 6 Jahre Viva Konak bei ehrenamtlich machen. Das muss man sich erstmal leisten können, ja. Mein Vater war Chefarzt gewesen, klar. So, wenn du das nicht hast, so, und das muss man sich auch ehrlich angucken, auch im globalen Kontext, wenn man dann plötzlich sagt, ja, man will jetzt Viva Konak in Uganda machen, vielleicht um da die Brücke zu dem ugandischen Verein. Wenn ich den ugandischen Verein von hier aus planen würde, würde ich vielleicht ehrenamtliches Engagement voraussetzen. Wenn ich in Uganda lebe, weiß ich, hey, most of my friends have day-to-day-Jobs. Die können gar nicht ehrenamtlich sich so engagieren wie wir. So, ich muss dort ein anderes System bauen, das auch für die Menschen dort funktioniert, sonst ist nämlich kein All-Profit. Und ich glaube, das schließt eigentlich vielleicht den Kreis ganz gut, warum es eben diese gemeinnützigen Entitäten oder auch Social Business Cases in den Ländern braucht, damit nicht so Trottel wie ich denken, sie hätten irgendeinen Plan von Uganda. Weil ich war dort öfters, wie behaupte ich einfach Behauptungen, jeder, der diesen Podcast hört. Ja, und trotzdem, ich spreche kein Luganda, ich kann nicht mal ein Wort, peinlich. Also ich kann Amasakinalu. Es heißt auf Äthiopisch, danke, weil mir Gentleman mal erklärt hat, ich bin ja sprach nicht begabt, habe ich im 10. Semester von meinem Anglistikstudium gelernt und Amasakinalu.
So, wow, das ist
so bitter. Ja, das ist das fast einzige Wort, das ich auf dem afrikanischen Kontinent kann, weil ich mir keine Worte merken kann. Ja. Hm.
Michael, ich glaube, wir sind zum Ende gekommen. Vielen lieben Dank.
Amasakinalu ist der Schluss.
Das ist das Stichwort. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann Glückwunsch. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. würde mich mal sehr interessieren zu hören, ob das jetzt alles irgendwie viel zu theoretisch trocken und langweilig war oder ob das doch spannend ist für die einen oder anderen von euch. Und wie du eben schon gesagt hast, vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die ähnliche Gedanken haben oder ähnliche Ideen verfolgen wollen und sich was abgucken können.
Falls ihr ähnliche Gedanken habt, geht einfach zum Arzt.
Trink nicht so viel Cola wie Micha.
Fritz-Cola.
Bis in 2 Wochen, macht's gut. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, auch wenn dieses Mal kein Gast dabei war und ihr konntet allerlei lernen zum Viva con Agua Kosmos, zu den verschiedenen Social-Business-Modellen, den Vereinen und so weiter. In 2 Wochen geht's hier wieder weiter mit einer Gästin und ihr dürft gespannt sein. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr uns eifrig Rezensionen da lasst, uns Feedback gebt, dem Podcast eine Bewertung hinterlasst. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, viele liebe Grüße. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.